dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Matthias. Heute geht es um den Zusammenhang zwischen Bibel und Grundgesetz. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat dazu auf ihrer Internetseite für Kinder einen Artikel, wo vermeintliche Ähnlichkeiten zwischen Bibel und Grundgesetz gegenübergestellt werden, von denen sich mehrere allerdings bei näherer Betrachtung als Widersprüche entpuppen. Das Ganze bespreche ich jetzt mit Iska, Christian, Jörn und Viktor. Hallo zusammen.
Hi.
Hallo.
Hallo.
Ja, erstmal Frage in die Runde. Ist euch die Bundeszentrale für politische Bildung ein Begriff?
Sie stellt Informationen zur Verfügung, möglichst neutral, wo sich Leute über politische Grundbegriffe und so Sachen informieren können. Also eine überparteiliche Organisation, die der politischen Bildung dienen soll.
Ich lese hier mal ein paar Sachen vor, die ich von deren Webseite habe. Die Bundeszentrale für politische Bildung, kurz BPB, stellt Bildungsangebote bereit, die Bürgerinnen und Bürger motivieren und befähigen sollen, sich kritisch mit politischen und gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen und aktiv am politischen Leben teilzunehmen. Mission accomplished, kann ich da nur sagen. Ich habe sofort partizipiert, mich kritisch damit auseinandergesetzt und aktiv am politischen Leben teilgenommen, indem ich mich bei der BPB über den Artikel beschwert habe. Die BPB hat sich übrigens freundlich dafür bedankt. Dazu nachher mehr. Weiter zur BPB. Die BPB hält besondere Angebote für Lehrerinnen, Lehrer und Personen in der Bildungs- und Jugendarbeit bereit. Jugendliche und junge Erwachsene spricht sie mit altersgemäßen Themen und Medien direkt an. Das geschieht unter anderem auf der Website hanisauland.de. Das war ursprünglich ein Comic, in dem Hasen, Nilpferde und Wildsauen versuchen, eine Demokratie aufzubauen. Daher auch der Name Hanisauland. Mittlerweile ist der Comic auf der Website allerdings in den Hintergrund geraten und die Website bietet Informationen für Kinder und Schüler zu einem breiten Spektrum von Themen. Also Jörn, was du vorhin sagtest zu politischen Themen, also die Themen sind sehr breit, ich würde mal sagen gesellschaftliche Themen, das greifen die gerne auf, auch mal, sagen wir mal kurzfristig, wenn jetzt irgendwas kommt. Und ich will die BPB nicht grundsätzlich hier kritisieren, Fundamentalkritik betreiben. Ich glaube, das ist eine gute Sache, was die machen. Nur hier, da haben sich halt wieder irgendwelche Christen, ich will nicht sagen eingeschlichen. Ich glaube, von dem Schlag einer Kadriye Acha, ne, die einer erzählt, Halal heißt, dass den Tieren gut geht, ne, so, die sich das alle selber schönreden und dann nicht merken, dass sie auf so einer Seite von der Bundeszentrale für politische Bildung vielleicht mal ein bisschen objektiver und neutral sein müssten. Die sollen natürlich objektiv sein und überparteilich, aber die stellen auch Kontroversen dar. Ne, also die wollen ja gerade zur Diskussion anregen und deswegen müssen die auch nicht sagen, so, das ist die offizielle Meinung, sondern die sagen, ja, es gibt die Auffassung und so weiter. Also eigentlich ganz, ganz gut. So, wie bin ich jetzt darauf gestoßen? Auf die Website bin ich gestoßen durch den Ministerpräsident von Niedersachsen, Stefan Weil. Der behauptet,
es ist ja nicht umsonst so, dass das Grundgesetz eine seiner Hauptquellen in der Bibel hat und im Neuen Testament.
Ausführlich will ich diese Behauptung ein andermal besprechen, weil ich von der niedersächsischen Staatskanzlei noch keine Antwort auf meine Anfrage dazu erhalten habe. Ich habe aber natürlich nachgeforscht, wie diese Behauptung begründet wird. Zu meiner eigenen Überraschung stellte ich fest, dass niemand außer Herrn Weil argumentiert oder auch nur behauptet, die Bibel sei eine der Hauptquellen des Grundgesetzes. Es gibt natürlich viele Darstellungen, die behaupten, das Christentum habe das Grundgesetz irgendwie geprägt. Das ist dann allerdings ein Christentum, das sich sozusagen weiterentwickelt hat und die zahlreichen Widersprüche zwischen Bibel und Grundgesetz ignoriert oder wegdiskutiert. Mitunter wird auch ein mittelbarer Einfluss der Bibel auf das Grundgesetz behauptet, zusammen mit anderen kulturellen Einflüssen. Aber Weil behauptet ja nicht bloß irgendeinen mittelbaren Einfluss unter anderen, sondern dass die Bibel eine der Hauptquellen des Grundgesetzes sei. Und das ist so absurd, dass ich tatsächlich keine einzige Quelle finden konnte, die das behauptet. Tatsächlich stieß ich überhaupt nur auf zwei Quellen, die einen direkten Zusammenhang zwischen Bibel und Grundgesetz herstellten. Die eine Quelle ist eine Broschüre der evangelischen Jugend in Mitteldeutschland, die ich vor 7 Jahren mal mit Marc Niedermeyer von awq.de, Answers Without Questions, besprochen habe. Das war das Ketzer-Spezial 26, die Bibel und das Grundgesetz. In der Broschüre werden kommentarlos Zitate aus dem Grundgesetz Zitaten aus der Bibel gegenübergestellt, die natürlich den Eindruck erwecken sollen, die Werte des Grundgesetzes fänden sich schon in der Bibel. Es wird aber nicht ausdrücklich gesagt, dass die Werte des Grundgesetzes schon in der Bibel angelegt seien. Und wenn Kirchenleute, die erkennbar den Eindruck erwecken wollen, das sei der Fall, vor der konkreten Aussage zurückschrecken, dann ist das ein starkes Indiz dafür, dass diese Aussage nicht haltbar ist.
Aber die Hauptquelle, muss es denn wirklich jetzt ein Text sein in der Bibel oder ein Vers? Oder könnte das auch einfach so eine Leitidee sein, dass man sagt, wir nehmen so eine bestimmte Leitidee aus der Bibel und gucken, dass alles im Grundgesetz damit konform geht oder so? Könnte man da das noch irgendwie retten?
Das könnte man vielleicht für das heutige Christentum machen, ne, dass das Christentum heute aus der Gottesebenbildlichkeit die Menschenwürde ableitet. Aber Weil spricht ja nicht vom Christentum, sondern von der Bibel. Und in der Bibel sind keine Menschenrechte oder Menschenwürde nach dem heutigen Verständnis, weil das natürlich auch mit der Krone der Schöpfung, mit der Gottesebenbildlich gar nicht so gemeint ist. Und die Hauptquellen des Grundgesetzes, die sind bekannt. Und die Bibel gehört nicht dazu. Also es gibt auch so eine Website bibelwissenschaft.de, die ist von der Evangelischen Deutschen Bibelgesellschaft. Da gibt es 2 Artikel zum Grundgesetz. Und selbst da steht nicht drin, dass die Bibel da irgendwie eine Hauptquelle ist. Das hat seinen Grund, dass nur er und diese Wählerisch sein Kampagne das behauptet. Und die behaupten das ja auch nicht. Die sagen ja nicht, dass die Bibel ist eine Hauptquelle, sondern die stellen das nur so gegenüber, ne? Als ob es da einen Zusammenhang gäbe. Die andere Quelle, die einen Zusammenhang zwischen der Bibel und dem Grundgesetz herstellt, ist ein Artikel auf dem Internetangebot der BPB für Kinder, hannisauland.de, mit dem Titel Die Bibel und das Grundgesetz. Der Text des Artikels ist so kurz, dass wir ihn hier komplett besprechen können. Zu Beginn des Artikels findet sich ein Foto von einem Schild mit den 10 Geboten. Das wird nachher noch wichtig. Der Text beginnt mit der Überschrift Wie nahe sind sich Kirche und Staat? Diese Frage wird allerdings weder beantwortet noch behandelt. Stattdessen geht es gleich weiter mit der nächsten Überschrift, Regeln des Staates. Dazu heißt es, jedes Spiel macht nur Spaß, wenn sich alle an die Regeln halten. Sonst funktioniert es nämlich nicht. Genauso ist es auch mit dem Zusammenleben der Menschen. Und zwar in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz und im ganzen Staat. Die Regeln eines Staates sind die Gesetze. Sie werden von Menschen gemacht. Soweit, so gut. Die nächste Überschrift lautet Lebensregeln der Religionen. Dazu heißt es, schon vor den staatlichen Gesetzen gab es die Lebensregeln der Religionen. Sie wurden mit dem Glauben überliefert und sagen den Menschen, was gut und böse und was richtig und was falsch ist und wie die Menschen leben sollen. Manche Regeln sind streng und schreiben viel vor. In anderen Religionen kommen die Menschen mit weniger Regeln aus. Der Zusammenhang zwischen Bibel und Grundgesetz soll offenbar dadurch hergestellt werden, dass sowohl das Grundgesetz als auch die Religionen den Menschen Regeln vorschreiben. Allerdings tun das ja viele Religionen. Wieso dann gerade die Bibel? Hierzu heißt es im nächsten Abschnitt, Grundgesetz und 10 Gebote, da die Anhänger der Religion alle auch Bewohner eines Staates sind, machen sie also die Gesetze des Staates. Ne, wurde ja vorher gesagt, dass die Gesetze von den Menschen gemacht werden. Oft übernehmen sie dabei absichtlich oder unbewusst vieles von den vertrauten Geboten ihrer Religion. So ist es auch in Deutschland. Hier leben vor allem Christen. Daher sind viele Grundrechte und Gesetze den Anweisungen ähnlich, die in den 10 Geboten stehen. Hier will ich zunächst auf die Behauptung eingehen, in Deutschland leben vor allem Christen. Gemeint ist vermutlich, die Mehrheit der Bevölkerung ist Mitglied einer christlichen Kirche. Eine Institution wie die BPB muss aber präzise formulieren, Kirchenmitglieder können nicht mit Christen gleichgesetzt werden. Das liegt daran, dass der Kirchenaustritt in Deutschland vielerorts gebührenpflichtig ist. Etwa die Hälfte der Kirchenmitglieder zahlt keine Kirchensteuer. Wenn die sich nicht mehr als Christen betrachten, hält die Austrittsgebühr sie vom Kirchenaustritt ab, weil sie im Gegenzug keine Kirchensteuer sparen. Ne? Sonst rechnet sich da die Austrittsgebühr irgendwann. Dass ein erheblicher Teil der Kirchenmitglieder sich gar nicht mehr als Christen betrachtet, zeigt sich zum Beispiel darin, dass sich ein Drittel der verstorbenen Kirchenmitglieder gar nicht mehr kirchlich bestatten lässt. Und ich hatte ja schon mal die letzte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung besprochen, in Folge 142.2. Dieser Studie zufolge sind 56% der Bevölkerung säkular. Das heißt, in ihrem Leben spielt Religion keine Rolle. In Deutschland leben also vor allem Säkulare, nicht Christen.
Von wann kommt denn dieser Artikel? Vielleicht ist der so alt, dass damals noch alle Christen waren.
Ich glaube, der ist von 2019. Ich meine, das hätte ich irgendwo gesehen. Vielleicht verwechsel ich es auch. Es gibt noch so ein, so ein sehr ähnliches, also mal thematisch sehr überlappendes Projekt. Das sind so Materialien für Schüler und Lehrer. Und ich glaube, das ist von 2019. Aber auch irgendwo ist, glaube ich, eine Statistik. Das ist so ein ganzes Dossier über Christentum. Und irgendwo sieht man an den Zahlen, die da genannt sind, dass es, glaube ich, von 2019 ist. Das meine ich. Und dass nicht alle Kirchenmitglieder Christen sind, das ist ja bekannt. Das müsste gerade auch der BPB bekannt sein. Und das war sicher auch vor 5 Jahren schon so.
Aber nehmen wir mal an, es wären 90% Christen. Ist es dann automatisch richtig, ich zitiere, dass die Gesetze den Anweisungen ähnlich sind, die in den 10 Geboten stehen? Das eine ergibt sich ja nicht aus dem anderen. Wir könnten ja alle Christen sein und trotzdem unsere Gesetze so gestalten, dass sie nicht auf der Bibel oder so sonst was fußen.
Also mein Eindruck ist hier, und ich kenne ja auch die anderen Artikel aus diesem Christentumsdossier, dass hier, weil es ja auch für die Bundeszentrale für politische Bildung war, ein Zusammenhang zwischen dem Grundgesetz und der Bibel hergestellt werden sollte, und der musste halt irgendwie an den Haaren herbeigezogen werden. Und wie wir nachher noch sehen werden, ist halt ein erheblicher Teil dieser Gegenüberstellung, der ist banal, ne? Die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch einem anderen zu. Ne? Das ist ja banal, das ist ja gar nicht speziell christlich. Und auch, Spoiler Alert, nicht töten und nicht stehlen, das ist ja gar nicht spezifisch christlich, das ist ja banal. Und weil man jetzt also nicht direkt sagen kann, das ist ja alles christlich, vermute ich, also die haben sich schon was dabei gedacht, nur halt nichts Legitimes, dass die gesagt haben, okay, wenn wir jetzt sagen, in Deutschland leben die Christen und das kommt aus deren Religion, dann können wir den Link zum Christentum machen, ohne dagegen zu verstoßen, wenn man von einer anderen Richtung kommen würde, dass man dann sagen müsste, ja wieso, das ist ja banal und ist auch in anderer Religion. Ne? Die sagen nicht, dass das nicht so ist, sondern die arbeiten sich ganz gezielt so an die Bibel und das Grundgesetz vor, dass sie den Zusammenhang da, diesen sehr lockeren Zusammenhang herstellen können.
Es ist immer gut, wenn man in Metaphern spricht, und ich habe jetzt hab das mit meiner Frau diskutiert, wer ist jetzt Christ und wer ist nicht Christ, und um das auf eine andere Ebene zu bringen, habe ich gesagt, wer ist ein Autofahrer in Deutschland? Nicht jeder, der im ADAC ist, ist automatisch Autofahrer. Ich meine, eine Familie, da gibt es Kinder, die fahren gar nicht Auto. Und nicht jeder, der ein Auto besitzt, ist auch ein Autofahrer. Ja, aber es gibt auch Autofahrer, die kein Auto haben, aber trotzdem mit dem Auto fahren. Und wenn man jetzt mal sagt, dass wir jetzt Christen sind, wie Autofahrer sehen, weil Christ sein ist ja eine Handlung. Man kann natürlich sich auch als Autofahrer verstehen, weil man Formel 1 guckt, aber dann ist man wirklich nicht ein Autofahrer, man guckt da einfach im Fernsehen bei der Formel 1 zu. Ne? Also um Christ zu sein, musst du auch als Christ aktiv sein und sozusagen das machen. Ja, wenn du ansonsten bist du von einem Nicht-Christen nicht zu unterscheiden und du bist so eine Art Quantenchrist, quasi der gleichzeitig Christ und Nicht-Christ sein kann, weil er sich denkt, er wäre irgendwas. Und es ist bei den Katholiken zum Beispiel Pflicht, um Katholik zu sein, dass man nicht nur diese ganzen Sachen glaubt, die Jörn uns in Katechismusunterricht hier geschickt hat seinerzeit, sondern die müssen auch jeden Sonntag in die Kirche gehen. Und da sieht es dann ziemlich mau aus, wie viele Christen wir haben überhaupt in Deutschland, denn es geht praktisch keiner in die Kirche. Bei den Protestanten haben sie es aufgeweicht, aber auch da ist es so, dass es tatsächlich, wie Matthias schon geschildert hat, bei Beerdigungen und so weiter auch keine Rolle spielt. Und damit ist die Anzahl der Christen weitaus geringer.
Ja, ich hatte gerade überlegt, ob jemand, der den Führerschein abgeben musste, noch als Autofahrer zählt. Aber bei der Kirche ist das alles sauber geregelt. Wenn du exkommuniziert bist, bist du immer noch Kirchenmitglied. Du darfst nur nicht mitmachen.
Weil da ja drin steht, dass viele Grundrechte und Gesetze den Anweisungen ähnlich wären, die in den 10 Geboten stehen. Also, ich kann mich jetzt nicht an irgendwelche Grundrechte erinnern, die dir vorschreiben, dass du deine Eltern zu ehren hast. Allein das Gebot, du darfst keine anderen Götter haben neben mir, das widerspricht ja schon direkt dem Recht auf Religionsfreiheit.
Die Vorstellung, dass die Bibel eine der Hauptquellen des Grundgesetzes sei, ist so abwegig, dass also schon kurzes nach, man muss kein Theologe oder Jurist sein, um das zu merken. Und der erste Zweifel müsste einem ja kommen, wenn man sich vor Augen führt, dass die Bibel seit 2000 Jahren in Europa verbreitet wird. Deutschland war 1000 Jahre christlich und erst irgendwie vor 75 Jahren haben sich da die Menschenrechte rausgebildet. Das müsste einen ja schon zweifeln daran lassen, dass die Bibel eine Hauptquelle des Grundgesetzes ist. So, im letzten Absatz des Textes heißt es: Daher sind viele Grundrechte und Gesetze den Anweisungen ähnlich, die in den 10 Geboten stehen. Es folgt eine Tabelle, in denen Gebote der Bibel Zitaten aus dem Strafgesetzbuch, dem Grundgesetz und dem bürgerlichen Gesetzbuch gegenübergestellt werden. Auch hier wieder ohne Kommentar, wie schon bei der Broschüre der evangelischen Jugend. Bei den Geboten handelt es sich um das Nächstenliebe-Gebot und die ersten 8 der 10 Gebote. Es fällt auf, dass die meisten Beispiele hier gar nicht das Grundgesetz betreffen, sondern das Strafgesetzbuch und das bürgerliche Gesetzbuch. Das vermittelt den Eindruck, dass hier quasi auf Teufel komm raus ein Zusammenhang hergestellt werden sollte. Weiter fällt auf, dass alle aufgeführten Gebote aus dem Alten Testament stammen. Die Gebote stammen also aus dem Judentum. Dieser Umstand wird allerdings mit keinem Wort erwähnt. So, und jetzt kommen wir zu den Geboten. Im ersten Beispiel heißt es zwar, Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Schaut man allerdings nach, wo das der Fall sein soll, so stellt man fest, dass Jesus das quasi nicht selbst sagt, sondern dass er auf das alttestamentliche Nächstenliebe-Gebot verweist. Na, da gibt es ja so eine Stelle, da fragt ihn einer, was ist das höchste Gebot? Und dann sagt er, ja, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten musst du auch lieben, das ist das Wichtigste. Also Jesus verweist auf das Gebot des Alten Testaments. Die Erwähnung von Jesus ändert also nichts daran, dass es sich bei allen Beispielen um jüdische Gebote aus dem Alten Testament handelt. Also im Grunde, die sagen zwar in einem Artikel, der heißt zwar die Bibel und das Grundgesetz, aber die beschäftigen sich eigentlich nur mit den 10 Geboten und dem Liebesgebot oder 8 von den 10 Geboten und dem Grundgesetz. Das engt das ja nochmal deutlich ein im Vergleich zu Bibel und Grundgesetz. Gut, hat natürlich den Vorteil, dass der ganze menschenrechtswidrige Kram dadurch außen vor bleibt. So, das Nächstenliebe-Gebot illustriert auch gleich ein weiteres Ärgernis, habe ich vorhin schon gesagt, glaube ich. Selbstverständlichkeiten, die sich in vielen Kulturen finden und die sicher älter sind als das Christentum, werden hier als spezifisch christlich präsentiert. Das Nächstenliebe-Gebot entspricht ja bestenfalls der goldenen Regel. Die Regeln, du sollst nicht töten und du sollst nicht stehlen, sind ebenfalls nicht spezifisch christlich. Abgesehen davon, dass sich die Parallelen dazu nicht im Grundgesetz finden, sondern im Strafgesetzbuch. Habt ihr Anmerkungen dazu? Jetzt nur zu dem Punkt, dass Banalitäten als christlich präsentiert werden. Hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen.
Das ist ein sehr effektiver Trick, aber trotzdem ein Trick. Wir kennen ja alle diesen Spruch, dass die Bibel in den Punkten wahr ist, in denen sie banal ist und in den Punkten falsch ist, wo sie profund ist, also nicht banal. Und bei den Leuten kommt es so an, man gibt ihnen so ein paar banale Wahrheiten und dann denken sie, der Rest ist eben auch wahr. Und das ist ein Trick. Und ich finde, man sollte durchaus häufig darauf hinweisen, darauf nicht reinzufallen. Weil einfach nur zu sagen, du sollst nicht töten, damit kann sich die Bibel mit ihren ganzen Abscheulichkeiten nicht aus der Schlinge ziehen. Also du hast gesagt, wir sollen nur auf die Banalitäten eingehen, dann gehe ich jetzt nicht auf die Nächstenliebe ein.
Okay. Hm.
Also das ist ein Akt der Nächstenliebe mir, dir gegenüber, Matthias.
Danke,
und dein Sendekonzept
Bruder Jörn. Oh, wie christlich.
Die banaleren Anweisungen, die finden wir ja auch locker viel früher, auch schon in den Instruktionen von Shurupak zum Beispiel oder im Codex Hammurabi, tausende Jahre vor der Bibel. Also das ist absurd, das dann zu sagen, ja, da kommt es jetzt aber her.
So, was soll jetzt im Grundgesetz der Nächstenliebe ähnlich sein? Dazu heißt es in der Gegenüberstellung, haltet euch fest, Fürsorge, deutsches Grundgesetz, Artikel 1. Absatz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Absatz 2 von Artikel 1. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. In Artikel 20 und 28 heißt es außerdem, dass sich der deutsche Staat um soziale Gerechtigkeit der Bürgerinnen und Bürger kümmern muss. Er soll also dafür sorgen, dass es allen gut geht. Was meint ihr zu dieser Gegenüberstellung?
Also erstens, wir haben gerade gehört, dass das Grundgesetz nicht die Nächstenliebe befiehlt, sondern die Würde ist zu achten. Und Nächstenliebe ist was ganz anderes und ist auch in der Bibel was anderes. Also diese Idee, Jesus spricht von dieser Nächstenliebe, die wir heute darunter verstehen, ist absurd. Er zitiert das dritte Buch Mose und im dritten Buch Mose geht es um eine kurze Liste an Rechtsvorschriften, die sagt im Grunde, Recht soll für alle gelten. Auch für Fremde, die unter euch leben, auch für Witwen, auch für arme Leute, die keinen bestechen können. Das Recht soll für alle gleich sein, denn sie sind wie du. Das ist die korrekte Übersetzung von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, denn er ist wie du. Also das ist sowieso im Grunde ein Irrglaube. Aber der entscheidende Punkt vom Grundgesetz Artikel 1 ist, die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist eine Garantie, ein unveräußerliches Recht. Und genau das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt das Gegenteil. Die Bibel sagt, was immer ihr für Rechte vielleicht ihr hättet, ihr könnt sie jederzeit verlieren. Und Gott selbst brüstet sich damit, sie den Leuten auch zu nehmen, wenn er schlecht gelaunt ist. Ich erspare euch jetzt so Bibelzitate, aber es gibt viele Stellen, wo Gott ganz bewusst sagt, und ich werde dagegen verstoßen, um euch zu strafen. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was das Grundgesetz sagt.
Dass Gott ja in der Bibel an ganz vielen Stellen Mord und Totschlag gutheißt, belohnt, anweist sogar, ja, der gibt Befehle dazu. Da werden Genozide, Sklaverei, Rassismus, Vergewaltigung, Inzest, Todesstrafe, das ist alles in Ordnung und das ist alles, sind alles Verstöße gegen die Würde des Menschen. In der Bibel ist die Würde des Menschen dermaßen antastbar, dass es völlig abstrus, da irgendwie eine Unantastbarkeit der Würde rauslesen zu wollen.
Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass im Alten Testament Teilen der Bevölkerung auf dem Planeten eine Würde zugeteilt worden ist als auserwähltes Volk. Aber im Christentum wurde das dann auf den Kopf gestellt, weil nämlich alle schuldig waren. Alle sind schuldig, und zwar von Geburt an, über mehrere Generationen. Und das Einzige, was sie von dieser Schuld befreien kann, also wir sind auf der tiefsten Stufe, wir sind Sklaven Gottes. Und das Einzige, was uns befreien kann, ist etwa nicht etwas, das wir uns da rausarbeiten können, sondern ein reiner Gnadenakt, den Gott quasi selbst vollführt durch ein Menschenopfer, das dann uns dann quasi von dieser Schuld, die über uns gekommen ist, befreit. Der Mensch als Sklave, das zeigt auch, dass in der ganzen christlichen Geschichte über lange Zeit überhaupt kein Problem war mit Sklaverei, weil der sozusagen der echte Gläubiger war ja ein Sklave Gottes, der sich ganz unterzuordnen hat und damit auch quasi keine Würde hat. Denn das war etwas, was nur von Gott quasi runtergegeben werden kann und das ihm von Anfang an gar nicht zustand, weil wir alle sündig sind und letztendlich alles verdient haben, was an Unannehmlichkeit über uns gekommen sind. Und das humanistische Weltbild ist ein positives Weltbild, das uns Rechte gibt. Jeder auf diesem Planeten hat die gleichen Menschenrechte, die gleiche Würde und hat das Gleiche zu sagen. Das ist etwas, was das Christliche nicht so bieten kann, weil das sehr genau unterscheidet zwischen Christentum und Nicht-Christentum, weil nur durch Jesus kommt man in den Himmel und nicht durch irgendwas anderes. Da ist es quasi nicht ein unangetastetes quasi Menschenrecht vorhanden, dass man auf Augenhöhe miteinander kommuniziert. Und das ist so elementar, dass, das sträube einem die Fußnägel rüber, dass man das einfach gleichsetzt.
Wenn bei uns im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, könnte man über die Bibel eher sagen, das Wort Gottes ist unantastbar, weil in der Bibel geht es ausschließlich darum, was Gott gefällig ist und was Gott quasi gerade in den Kram passt. Und das ist völlig losgelöst und regelmäßig komplett in gegengesetzte Richtung, was irgendwie mit Menschenwürde oder mit Menschenrechten oder mit dem Wohl der Menschheit zu tun hat. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen.
Ich will noch einen wichtigen Punkt machen hier zum Nächstenliebegebot. Ihr habt schon sehr umfangreiche Beispiele dafür gedacht, dass die Menschenwürde, wie wir sie heute verstehen, der Bibel völlig fremd ist. Gott rottet praktisch die gesamte Menschheit aus mit der großen Flut. Er erniedrigt, foltert und kreuzigt seinen eigenen Sohn. Nur um das nochmal kurz, diese kleine Nebensache ins Gedächtnis zu rufen. Gott befiehlt einen Angriffskrieg mit beigefügtem Genozid. Versklavung von anderen Völkern wird gut geheißen. Frauen und Kinder sind das Eigentum des Mannes und so weiter und so weiter. So, und wie verträgt sich das denn mit diesem Nächstenliebegebot? Und was viele Leute nicht wissen, deswegen weise ich da immer gerne darauf hin, das Nächstenliebegebot im Alten Testament, deswegen habe ich wohl auch den Punkt gemacht, dass Jesus hier nicht selber sagt, liebe deinem Nächsten, sondern er verweist auf das alttestamentliche Gebot. Im Alten Testament meint Nächstenliebe nur andere Israeliten und vielleicht noch Fremde, die unter den Israeliten leben. Deswegen heißt es ja auch Nächster und nicht alle Menschen oder Mitmenschen. Im Englischen wird Nächster mit Neighbor übersetzt, also Nachbar. Und das trifft es auch genau. Dieses Nächstenliebegebot, das ist quasi so eine Stammesethik, das nur auf Israeliten abzählt. Und andere Völker, wie gesagt, die kannst du ausrotten, die kannst du ausplündern, die kannst du versklaven, denen kannst du die Töchter rauben. Die sind praktisch rechtlos. Und das jetzt der Menschenwürde, wie wir sie heute kennen, gegenüberzustellen. Also irgendwo geht es dann einfach nicht mehr. Das Nächstenliebegebot Im Alten Testament ist keine goldene Regel, was du nicht willst, dass man hier tut, das fügt auch keinem anderen zu, sondern das lässt nicht Israeliten praktisch rechtlos.
Die Bibel macht ja einen Unterschied zwischen den Leuten, ne, den Bürgern, dem Volk, wie die untereinander sich zu verhalten haben. Das hast du ja gerade ausgeführt, ne, den Nächsten, den Nachbarn und so weiter. Aber Gott zählt ja nicht dazu. Gott kann machen, was er will. Und das würde kein Theologe je widersprechen, dass Gott machen darf, was er will. Gott kann machen, was er will. Und hier im Grundgesetz heißt es ja eben, dass der Staat selbst, also die oberste Obrigkeit, ist auch diesem Gebot unterworfen. Und das geht sogar so weit, wenn sich zum Beispiel der Bürger und der Staat streitig gegenüberstehen, dann muss der Staat, obwohl es vielleicht seinen eigenen Interessen erstmal zuwiderläuft, dafür sorgen, dass der Bürger seine Rechte wahrnehmen kann, indem er kostenlosen Anwalt stellt und so weiter. So wichtig ist dieses Gebot. Also hier nimmt sich der Staat eben nicht aus, aber in der Bibel nimmt sich die Obrigkeit in Form von Gott aus.
Dieser bloße Aufruf, seid nett zueinander, der ist einfach nicht vergleichbar mit diesen Rechtsgarantien, was du gerade ausgeführt hast, Jörn, was der Staat sagt. Mir fiel jetzt wieder ein, was ich noch zur Nächstenliebe sagen wollte. Diese Stelle, wo Jesus auf das höchste Gebot verweist, oder die beiden, unter anderem die Nächstenliebe, da fragt ihn dann ja jemand, wer ist denn mein Nächster? Und aus heutiger Sicht fragt man sich, wie ist das so bescheuert? Jeder ist doch der Nächste. Aber ursprünglich bezieht sich das halt nur auf Israeliten. Und dann in der älteren Ausgabe der Stuttgarter Erklärungsbibel von 1987, da ist das noch aufgeführt. Im Laufe der Zeit haben die Israeliten oder Juden das dann wohl so verstanden, dass nur noch ihre, sagen wir, eigenen Parteigenossen, die haben das dann noch enger gefasst als andere Israeliten, ne? Das erklärt auch die Frage dieses Menschen da an Jesus, ja, wer ist denn mein Nächster? Und dann kommt Jesus ja mit dem barmherzigen Samariter daher, ne? Und da muss man jetzt als Außenstehender sagen, die Samariter, das kommt mir vor, als wären das praktisch auch Juden, die hatten nur einen anderen heiligen Berg, ne? Also die wohnten ja auch zwischen Galiläa und Jerusalem, da ist Samaria. Für den Außenstehenden haben die sich nur in Details unterschieden, und deswegen kann man auch aus diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter nicht ableiten, dass Jesus jetzt tatsächlich das auf alle Menschen ausdehnen wollte. So, nach der Nächstenliebe kommen jetzt die ersten 8 der 10 Gebote. Die letzten beiden Gebote, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib und du sollst nicht begehren deines nächsten Hab und Gut, ich zitiere hier das Schild auf dem Foto zu Beginn des Artikels, fehlen in der Auflistung. Vielleicht, weil es dazu keine Ähnlichkeiten im deutschen Recht gibt. Vielleicht aber auch, weil es sich dabei um Gedankenverbrechen à la Orwells 1984 handelt, die dem Menschenrecht auf Gedankenfreiheit zuwiderlaufen. Außerdem fehlt das Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Da gibt es so unterschiedliche Zählungen, dann mengen die das mit anderen Sachen zusammen. Wie dem auch sei, das erste Gebot lautet in der Auflistung aus dem BPB-Artikel, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und die Ähnlichkeit im Grundgesetz soll jetzt sein, Religionsfreiheit.
Großartig.
Grundgesetz Artikel 4, Absatz 1. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Hier müsste ja und war sicher auch der Verfasserin dieses Artikels, ich will jetzt keinen falschen Namen nennen, eigentlich schon klar sein, ja, das hat zwar irgendwas miteinander zu tun, aber es ist das Gegenteil, ne? Das ergibt sich ja direkt aus dem Text. Und das erklärt meines Erachtens auch, warum der Artikel so ein bisschen rumeiert und gar nicht genau sagt, was jetzt der Zusammenhang ist, außer dass es da Regeln gibt, ne? Weil die einfach nur das so den Eindruck vermitteln wollen. Und wer nicht aufpasst, der denkt dann vielleicht, der Wert würde hier aus der Bibel kommen. Aber tatsächlich ist ja nur das Thema ähnlich und die Inhalte sind also könnten gegensätzlich ja nicht sein. Auf Verstöße gegen das erste Gebot steht ja die Todesstrafe. Und aus dem ersten Gebot leiten sich ja auch die Genozide ab, von denen wir oder ich gerade gesprochen habe. Warum befiehlt Gott, dass die Kanaaniter, also die Bewohner von dem gelobten Land, das die Israeliten dann der Bibel zufolge erobern, das ihnen von Gott geschenkt wird, warum müssen die alle ausgerottet werden? Damit die Israeliten nicht vom Glauben an ihren Gott abbringen können. Es kann keinen schlimmeren Gegensatz geben als das erste Gebot und Religionsfreiheit.
Es gibt ja im Grunde zwei Teile dieser Religionsfreiheit. Einmal, dass man sich selbst die Religion frei wählen kann. Das wird ja hier, hast du es ja ausgeführt, verletzt, indem ja den Leuten im Grunde eine Pistole an die Schläfe gehalten wird. Ne? Ich bin dein Gott, Ende. Ja? Ansonsten geht es dir dreckig. Also das ist das eine, die Wahl der Religion. Aber es gibt ja dann auch die Gebote innerhalb der Religion, wenn man dann mal beigetreten ist. Und die Bibel macht ja unmissverständlich an vielen Stellen, ihr sollt ihre Steinmale umhauen, ihre Götzenbilder umhauen und so weiter. Ne? Dass also der Inhalt der Religion dann sein kann, anderen Leuten ihre Religion streitig zu machen. Und das sagt ja das Grundgesetz, dass das eben nicht geht. Also man, nicht nur kann man sich seine Religion frei wählen, sondern die Religion ist inhaltlich so beschränkt, dass andere Leute in ihrer Wahl nicht eingeschränkt werden. Und dieser zweite Punkt ist ganz entscheidend und der fehlt in der Bibel. Dass man nicht eine Religion sich wählen kann, deren Inhalt darin besteht, anderen Leuten ihre Freiheit zu nehmen.
Guter Punkt. Gut, zweites Gebot. Das zweite Gebot lautet in der Auflistung, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Und die Ähnlichkeit dazu findet sich nicht im Grundgesetz, sondern im Strafgesetzbuch. Also eigentlich schon wieder irrelevant für den Artikel, die Bibel und das Grundgesetz. Beleidigung. Strafgesetzbuch, Paragraf 166. Anmerkung. Im Artikel steht Beleidigung, hier über den Paragraphen. Die übliche Überschrift ist aber Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen. Hier der Gesetzestext laut dem Artikel. Absatz 1. Wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Was meint ihr dazu, zu dieser Ähnlichkeit?
Also erstmal wird das Gesetz völlig falsch interpretiert. Hier steht nicht, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Das heißt, in der jüdischen Rechtsprechung war das so, dass sie den überhaupt nicht gebrauchen durften. Die durften Jahwe nicht sagen. Deswegen wusste auch keiner, wie es ausgesprochen wurde. Die durften nur einmal im Jahr, durfte das der Hohepriester vom Tempel aus sagen. Das war die Intention von dem Gebot. Es ging also nicht um Missbrauch. Und das nächste ist, Herr Kruzi Teufel, das Fluchen und so weiter, das machen wir auch den ganzen Tag. Sozusagen Jesus dann hier als Fluch benutzt wird, das ist auch etwas, was völlig legal ist und auch sich nicht im Grundgesetz wiederfindet. Also wenn man die wortwörtliche Interpretation geht, sind wir weitestgehend davon entfernt. Und wenn wir jetzt dazu kommen zu diesen Blasphemie-Paragraphen, der war ja noch umrahmt mit anderen Paragraphen, wie zum Beispiel Majestätsbeleidigung und Beleidigung eines anderen Staatsoberhaupts, wo Böhmermann dann quasi dagegen verstoßen hat, als er das Erdogan-Gedicht vorgelesen hat im öffentlichen Rundfunk. Das wurde schnell abgeräumt, Majestätsbeleidigung und Beleidigung eines Staatsoberhauptes, aber dieser archaische Paragraphen, mit dem man muss doch irgendwas machen können gegen diese blöden Ketzer, der hat sich hier schön tradiert bis heute und wir müssen unter leiden und letztendlich, wir haben das schon häufig diskutiert, wird da derjenige bestraft, der sozusagen was sagt, was die anderen Religiösen aufregt und nicht etwa was Gott beleidigt, weil Gott selbst hat anscheinend eine dicke Haut oder ist vielleicht nicht gerade da, denn er hat noch nicht selbst jemanden bestraft dafür, dass man geketzert hat. Kann jeder mal ausprobieren, einfach mal den Heiligen Geist leugnen, kann nicht verziehen werden, aber Gott ist es auch irgendwie scheißegal.
Das Grundgesetz zieht ja auch eine Hürde jetzt hoch. Es muss schon so schwer sein, dass der öffentliche Frieden gestört ist. Oder dass es geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Das ist ja jetzt nicht so.
Strafgesetzbuch, dass, nicht das Grundgesetzbuch. Das
Strafgesetz. Strafgesetzbuch, ja gut, danke für die Korrektur, das ist wichtig. Ja. Das ist ja schon eine hohe Hürde. Ne? Man kann das zwar immer dann vor Gericht so und so auslegen und so weiter, aber wir sehen auf jeden Fall eine Hürde. Was aber damit nicht gemeint ist, dass wenn jemand irgendwie was vor sich hin murmelt und jemand anders hört es, ne, und dann geht er zum Priester und sagt, der hat irgendwie schlecht über den Gott gemurmelt und so weiter. Das ist ja nicht gemeint. Genau, das meint aber die Bibel. Es wird klar gemacht im dritten Buch Mose, wo diese ganzen Heiligkeitsgesetze geklärt werden. Ne, also wie muss man Gott verehren und wie darf man nicht schmähen und so weiter. Und da kann ich kurz einen einzigen Satz vorlesen. Und zwar, hier heißt es, der Sohn einer Israelitin und eines Ägypters ging unter die Israeliten. Im Lager geriet er in Streit mit einem Mann, der Israelit war. der Sohn der Israelitin, also dieser Ägypter, schmähte den Gottesnamen und fluchte. Da brachten sie ihn zu Mose. Ne? Und ihr könnt euch vorstellen, dass er es nicht lange überlebt hat. Ne? Und also das ist ja gerade nicht gemeint. Und ich finde, das ist ein wichtiger Unterschied.
Das dritte Gebot lautet in der Auflistung, du sollst den Feiertag heiligen. Die Ähnlichkeit dazu soll sein, jedes Bundesland hat ein eigenes Gesetz über Sonn- und Feiertage. Ich will hinzufügen, da könnte man sagen, das betrifft ja jetzt gerade das Grundgesetz, aber im Grundgesetz steht auch irgendwie, dass dann der Sonntag und die staatlichen Feiertage sind als Tage der seelischen Erbauung und Arbeitsruhe besonders geschützt oder so. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Man könnte hier einen Bezug zum Grundgesetz herstellen. Was meint ihr dazu?
Auch hier liegt wieder eine Fehlinterpretation der Bibel vor. Da steht nicht, du sollst den Feiertag heiligen, da steht der Schabbat. Und der Schabbat ist, warte mal, Samstag. Ja, und der fängt freitagabends an. Und ich sehe das nicht in Deutschland, dass das gemacht wird. Denn wir haben das einen Sonntag genommen. Und woran lag das? Das lag daran, dass die Christen sich auf die römischen Feiertag, den Sonntag, kapriziert haben. Denn das war leichter zu vermitteln den Leuten. Es wird ja keine Rücksicht genommen auf die Juden. Es wird auch keine Rücksicht genommen auf die Muslime. Die müssen dann halt an Allerheiligen oder Allerseelen oder was weiß ich, was für komische Feiertage haben, Maria Himmelfahrt, da müssen sie halt sich freinehmen und das geht da nicht anders. Das zeigt schon, wie wenig säkular sind und wie wenig Empathie wir haben für andere Religionen, mal abgesehen von den ganzen Atheisten, die gezwungen werden, am Weihnachten nicht zu arbeiten. Wir würden ja gerne arbeiten, aber wir dürfen nicht.
Wollen ist vielleicht ein bisschen viel, egal. Ich kenne so viele christliche Menschen, sogar Katholiken, die arbeiten unglaublich oft am Wochenende, dass die in irgendwelchen Beruf arbeiten, wo die am Wochenende arbeiten.
Und dann auch hier, was passiert, wenn jemand gegen den Sabbat verstößt und beispielsweise Zweige sammelt? Ja, darauf steht die Todesstrafe. Ne? Und das Grundgesetz erklärt die Todesstrafe halt für abgeschafft. Und da muss man doch auch eigentlich sagen, sobald man etwas drüber nachdenkt, sind doch hier mehr Widersprüche als Gemeinsamkeiten, was ja auch erstmal nicht schlimm ist. Ne? Die Menschheit hat sich erfreulicherweise in den letzten 2000 Jahren weiterentwickelt. Ne? Aber dann soll man halt auch nicht so tun, als seien in so einem 2000 Jahre alten Buch jetzt da die Hauptquellen für das Grundgesetz. Das vierte Gebot lautet in der Auflistung, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Die Ähnlichkeit dazu soll sein, Familie, bürgerliches Gesetzbuch, also wieder nicht Grundgesetz, Paragraf 1626, Absatz 1. Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen. Seht ihr hier eine Ähnlichkeit?
Kleine Vertauschung.
Ist doch das Gegenteil, dass die Eltern fürs Kind sorgen müssen, also quasi sozusagen das ehren sollen.
Ihr habt es schon richtig erkannt. Hier ist das Gegenteil wieder gemeint. Und man braucht auch kein Theologe sein, das zu erkennen. Du sollst deinen Vater und Mutter ehren und Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das erkennt man eigentlich, wenn man der deutschen Sprache mächtig ist. So, wir kommen zum fünften Gebot. Das ist das Tötungsverbot. Das brauchen wir eigentlich nicht weiter zu behandeln, weil das gilt überall. Ne? Ich weiß nicht, ob es irgendeine Gesellschaft gibt oder gab, wo man einfach Leute töten konnte, sofern man da jetzt nicht vielleicht der große Zampano war. So, sechstes Gebot. Das sechste Gebot lautet in der Auflistung, du sollst nicht Ehe brechen. Die Ähnlichkeit dazu soll sein, Ehe. Deutsches Grundgesetz, Artikel 6. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Was meint ihr dazu?
Es ist doch schön, dass die Bibel sich wieder um Sachen kümmert, die sie gar nicht angehen. Es geht um Sexualität. Wie wird die Sexualität ausgelebt in der Ehe? Und was passiert dann? Und das ist etwas, was sozusagen, wo der Staat sich eben auch rauszuhalten hat. Denn es kann natürlich auch einvernehmlich sein, das Ehebruch zu haben. Es kann auch natürlich sein, dass irgendein Partner den anderen betrügt. Aber das geht erstmal den Staaten gar nichts an. Wenn die beiden dann quasi zur Auffassung kommen, dass sie die Ehe wieder zu trennen haben, dann geht es den Staat irgendwas an. Wir haben wieder das alte Thema Sexualisierung und dass die Sexualisierung in die Gesellschaft dann ausgetragen wird und dann mit Gesetzen belegt wird.
Einem intellektuell redlichen Autor oder Redaktor bei der BPB müsste doch auffallen, dass Ehebruch gerade heute nicht strafbar ist. Ne? Und ich glaube, in der Bibel steht auch mal wieder, wie üblich, die Todesstrafe da drauf. Das führt uns dann eben zum zweiten Punkt, ihr habt es, glaube ich, schon erwähnt, der Schutz von Ehe und Familie im Grundgesetz hat überhaupt nichts mit Ehebruch zu tun. Irgendwann hat man ja wohl erkannt, dass, sag mal, der eine bricht vielleicht die Ehe, aber das liegt dann vielleicht auch daran, dass der andere Partner dann irgendwie schon, sag mal, kalt ist oder so. Irgendwas stimmt nicht und dann macht das keinen Sinn, jetzt einseitig die Schuld bei einer Seite zu suchen. Das kann so sein, aber das kann auch nicht so sein und wer will da von außen drüber urteilen, sondern Schutz von Ehe und Familie heißt grundsätzlich, dass Eheleute nicht schlechter gestellt werden dürfen als andere und solche Sachen oder dass Mütter besonderen Schutz genießen davon. Ich weiß nicht, ob die Bibel dazu was sagt.
Die Bibel meint einerseits ein Eigentumsdelikt, aber auch vor allem etwas zwischen den Eheleuten oder zwischen jemandem, der dann von außen kommt und in diese Ehe sozusagen einbricht, ja, als ein Verführer der Frau oder was weiß ich, ne? Da geht es praktisch um die Beziehung zwischen diesen Menschen. Das Grundgesetz meint das nicht, sondern sie meint das Institut der Ehe, dass nicht ein Gesetz erlassen werden kann, wo es heißt, alle Ehen zwischen arischen Bürgern und jüdischen Bürgern sind ab sofort oder ab Montag 8 Uhr ungültig. Ich glaube, das wird da gemeint, dass die Ehe als Institut geschützt wird und nicht nur, dass sie geschützt wird, sondern dass der Staat dabei auch mitwirken muss. Der besonderen Schutz der staatlichen Ordnung, der Staat muss dazu mithelfen, also ein Abwehrrecht des Instituts. Was kommt als nächstes?
Das siebte Gebot ist Diebstahl. Das ist wieder so eine Banalität, das können wir überspringen. Erstens betrifft es nicht das Grundgesetz, sondern das Strafgesetzbuch. Zweitens ist es gar nicht spezifisch christlich. Das achte Gebot würde ich auch so einschätzen, Verleumdung. Das heißt im Artikel, in der Gegenüberstellung, das achte Gebot lautet in der Auflistung, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten, also wieder gegen andere Israeliten, nicht gegenüber, sagen wir, Ausländern. Die Ähnlichkeit dazu soll sein, Paragraf 187, Strafgesetzbuch, Verleumdung. Ich meine, das ist relativ banal und selbsterklärlich, dass man nicht einfach irgendwie da rumlügen oder andere verleumden kann. Wir kritisieren ja auch nur, aber wir betrachten das nie als Verleumdung, weil wir ja meinen, dass wir Dinge kritisieren, die nun tatsächlich falsch oder kritikwürdig sind. Und zweitens betrifft es auch nicht das Grundgesetz. Deswegen ist von meiner Seite eigentlich alles. Ich weiß nicht, ob ihr noch da was zu habt. Und dann sind wir ja auch schon durch diese 8 Gebote hier oder 9.
Das Gebot, das meint eigentlich gar nicht Verleumdung, sondern das redet von Meineid. Da geht es darum, dass du vor Gericht nicht falsch Zeugnis ablegen sollst. Und das wird, ich glaube, in Exodus 23 ein bisschen klarer gestellt, dass es da wirklich nur um Falschaussagen vor Gericht geht.
Okay, dann sind wir mit diesen 9 alttestamentlichen Geboten durch. Damit kommen wir zur Abschlussdiskussion. Was haltet ihr von dem Artikel? Hier sind ja 2 Dinge zu betrachten. Einmal, ist der Artikel an sich gut? Ist er ehrlich und intellektuell redlich? Und B, es handelt sich jetzt nicht um irgendeinen Artikel, sagen wir, auf einer kirchlichen Webseite, sondern er ist von der Bundeszentrale für politische Bildung und richtet sich an Kinder. Was meint ihr dazu?
Ich finde, er trägt bei zur Legendenbildung und nicht zur Aufklärung. Er macht es den Leuten, die aber eigentlich Recht haben und das auch begründen kann, denen macht er das Leben schwer, weil es dann heißt, ja, hier siehst du, die haben das ja auch geschrieben. Und er tut das nicht bei sehr kniffligen Dingen, sondern bei Sachen, die man eigentlich erkennen kann und die eigentlich banal sind. Und manche Sachen, die fand ich auch korrekt. Also da gibt es tatsächlich eine Ähnlichkeit, wenn sie auch nicht jetzt spezifisch ist zu dieser einen Religion. Aber das wurde jetzt ja auch nicht behauptet, dass das nur jetzt im Christentum so wäre. Ne? Kann ja sein, dass es in allen Religionen so ist. Ne? Aber das finde ich dann legitim zu sagen, hier zum Beispiel Diebstahl und so weiter. Ja. Aber die wichtigen Dinge, wie zum Beispiel Menschenwürde und Religionsfreiheit und so weiter, da ist der Artikel grob falsch und irreführend.
Alle Staatsgemeinschaften leben von Mythen. Man schafft als Gemeinschaft einen Mythos, eine gemeinsame Geschichte, eine Erzählung, um die man sich herumscharen kann und daraus dann gegenseitig Verstärkung holen kann und sagen, genau das ist das, wofür einstehen. Das ist ganz wichtig, dass wir jetzt darüber reden, denn dieser Mythos des Christentums, das die Grundlage des Abendlandes ist, das zieht sich schon seit mehreren Jahrzehnten durch viele Reden und durch viele Erklärungen durch, dass wir quasi uns dadurch unterscheiden von anderen Nationen und Ländern, dass wir halt diese Wurzeln haben, die uns dann besonders abheben von anderen und die erklären können, warum wir in einer stabilen Demokratie sind und genau in dieser Zusammensetzung, warum wir das alles so toll machen. Und deswegen muss man diesem Mythos entgegenarbeiten, denn ist falsch. Alles, was wir jetzt hier in Deutschland haben an Demokratie und an Rechten und so weiter haben wir uns gegen das Christentum erarbeitet. Wir haben uns durch die Aufklärung daraus herausgezogen und haben es geschafft, trotz des Christentums, das uns hier 1000 Jahre lang im Mittelalter gehalten hat, es geschafft haben, hier eine Gemeinschaft zu bilden, in der die Rechte des Einzelnen gewährt werden oder zumindest gesagt wird, wir möchten das, dass so passiert und wir möchten, dass der Bürger quasi mitbestimmen kann, gleichberechtigt und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesem Mythos entgegenarbeiten, dass es quasi irgendwie in den Wurzeln dann herausgebrodelt ist und wir dadurch dann christlich wurden. Nein, das Christentum war undemokratisch, das Christentum hat die Menschen unterdrückt, als Sklaven gehalten. Leibeigene war das hübsche Wort für Sklaven, das sie hatten. Wir hatten eine Feudalherrschaft, die Leute ausgeblutet hat, Leute wurden als Soldaten verkauft, Frauen wurden als Hexen verbrannt. Das ist alles Christentum, das wir hatten in Deutschland. Und es ist eben nicht die Wurzel des Grundgesetzes und der Menschenrechte, weil sonst hätten wir das im Jahr 800 gehabt und nicht erst im 20. Jahrhundert.
Ich hatte mir ja viele Gedanken gemacht, weil ich ja auch nicht nur der Pressestelle der BPB geschrieben habe. Es kam Rückmeldung von einer Volontärin. Und da stand drin, ja, wir haben das an die zuständige Redaktion weitergeleitet. Und das klang für mich, und die wollen das irgendwie prüfen. Das klang für mich so, also der Artikel bleibt erstmal stehen. Und diejenigen, die das Ganze verbrochen haben, die sollen jetzt darüber entscheiden, wie damit umzugehen ist. Und dann habe ich, also keine Antwort gekommen war, habe ich an den Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung geschrieben. Das ist Thomas Krüger. Erinnert sich jemand an ihn? Ja, Thomas Krüger ist SPD-Politiker und er wurde mal dadurch bekannt, dass er auf dem Wahlplakat nackt zu sehen war. Also hat sich natürlich die Hände da vor seine Füße gehalten, wie man im Alten Testament sagen würde. Da stand dann drauf, eine ehrliche Haut. Aber er ist auch Theologe. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Und der ist der Boss von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und dann habe ich den angeschrieben und habe ihn gleich gebauchpinselt und meine hier, also ich schreibe Ihnen als Präsident der BPB, aber ich appelliere an Ihren Sachverstand als Theologe. Denn dieser Sachverstand fehlt da offenbar, der haut ja an die Sauland-Redaktion. Und daraufhin kam jetzt auch nachher die Antwort, da gehen wir gleich noch drauf ein. Erstmal zurück zu dem Artikel. Also man hat ja den Eindruck, dass hier wirklich versucht wurde, die dachten sich, Bundeszentrale für politische Bildung, wie kriegen wir das Christentum hier überhaupt irgendwie auf die Webseite? Ne? Und dass dieser Artikel Bibel und Grundgesetz, der auch dieses Christentumsdossier beendet, dass der jetzt quasi der Nagel ist, mit dem man das Christentum da jetzt auf der Webseite befestigen kann. Und dass hier vorher schon das Ergebnis, das gewünschte Ergebnis feststand, dass Bibel und Grundgesetz irgendwie im Zusammenhang stehen sollen. Aber der Ansatz, der hier verfolgt wird, ist ja schon von vornherein einseitig, denn es wird ja nur nach Gemeinsamkeiten geguckt und nicht nach Gegensätzen. Es ist ja schon deutlich geworden, dass die Gegensätze zwischen der Bibel, wie gesagt, nicht dem Christentum, was sich dann vielleicht da über hunderte von Jahren entwickelt hat, sondern zwischen der Bibel und dem Grundgesetz, die Gegensätze sind doch hier viel stärker als diese an den Haaren herbeigezogenen Gemeinsamkeiten, was man auch wissen müsste. Menschenwürde, Verbot von Angriffskrieg, Todesstrafe und Folter, das ist der Bibel alles fremd. Und was für mich auch wichtig ist, wenn du als staatliche Stelle hier politisch bilden willst, dann musst du doch so eine Sensibilität haben für Formulierungen, die müssen halt manchmal genau penibel gewählt werden. Und man merkt, dass das hier fehlt, wo so hier gedacht wird, oh ja, hier Ehebruch und Ehe und Familie, ja, das lappen wir mal irgendwie so zusammen. Oder auch diese Formulierung, dass in Deutschland der Großteil der Leute Christen seien. Ne? Da muss man halt sich klar sein, das muss man erstmal wissen. Man muss auch wissen, dass das heikel ist. Nur, dass die Kirchenmitglieder sind, heißt halt nicht, dass die Christen sind. So, und Jörn, ein wichtiger Punkt, den ich dann auch Herrn Krüger geschrieben hatte, weil sich das bei mir natürlich auch erst so entwickelte, als ich die anderen Anfragen schon geschickt hatte. Jörn, du sagtest, die Bundeszentrale für politische Bildung macht hier letztlich andersgläubigen Kindern das Leben schwer. Und das ist mir auch aufgegangen. Die stellen das Christentum alle einseitig geschönt dar. Und mit jener sachlich nicht gerechtfertigten Beschönigung wird die Position von nichtchristlichen Kindern geschwächt, die sich genau auf diese Sachen beziehen können. Nur ein Beispiel. Es wird so getan, als würden alle Christen sich sicher sein, dass alle Menschen nach ihrem Tod irgendwie in Frieden mit Gott zusammen seien. Als ob es die Höllendrohung gar nicht gäbe. Ne? Wie gesagt, das ist wieder so ein Kadriya-Acha-Christentum, wo man die offensichtliche Problematik, dass ja für Unglauben, wofür man ja gar nichts kann, die Hölle verheißen wird, ne? Das hält halt viele Leute vom Christentum ab, weil man sich nicht vorstellen kann, dass ein gütiger Gott oder ein gerechter Gott Leute für etwas, wo sie nicht von überzeugt sind, in die Hölle schickt. Gut, christliche Theologen würden dann sagen, ja, das macht Gott nicht. Aber vernünftigerweise würde man sagen, ja, dann nehme ich das, dann finde ich das Christentum halt nicht überzeugend. Aber das Prinzip ist immer, wenn die BPB das Christentum oder eine andere Religion beschönigt, schwächt sie die Position von nichtchristlichen Kindern. Und das müsste momentan ungefähr die Hälfte aller Kinder sein. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Wie kommt man überhaupt auf solche Sachen? Genau auch wie Ministerpräsident Weil denkt, die Bibel sei die Grundlage des Grundgesetzes. Ich glaube, das sind diese Christen, wo ich immer sage, die glauben nur, dass sie glauben. Die glauben, Gott ist lieb, und dann schlussfolgern die, dass in der Bibel, weil das ja Gottes Wort ist, genau auch schon alles das drinstehen muss, was man heute gut findet. Und diese Sorte Christen, die keine Ahnung von der Bibel hat, die kommen über diese theoretische Schiene, Gott ist gut, gerecht, und dann muss in der Bibel natürlich auch genau das drinstehen, was wir heute finden. Und so ist es einfach nicht. Hier noch schnell die Mail, die ich gestern gekriegt hatte. Also die BPB kennt sich natürlich mit Kontroversen aus und bedankt sich immer sehr freundlich auch für die Kritik. Sehr geehrter Herr Krause, nochmals vielen Dank für Ihre kritischen Anmerkungen zu den Hanni-Sauland-Artikeln. Das war jetzt übrigens keine Volontärin, sondern ich glaube eine Staatssekretärin oder sowas. Wir haben auch in Rücksprache mit dem Präsidenten der BPB entschieden, einen externen GutachterIn zu beauftragen, um den Text und das Dossier prüfen zu lassen. Wir werden dabei nicht nur den ursprünglichen Text, sondern das ganze Dossier und Texte zum Thema auf Hanni Sauland begutachten lassen und sind dabei auch schon in der Recherche nach geeigneten Experten-Innen. In jedem Fall werden wir Teile der Texte aktualisieren, überarbeiten. So, das fand ich schon mal gut. Und die andere Frage war, dass ich die so verstehe, dass diese Artikel erstmal stehen bleiben. Na, ob ich das so richtig verstehe. Und da kam jetzt auch wieder kein Ja und Nein zurück, sondern die BPB nimmt die Kritik sehr ernst und geht ihr nach. Erst auf Grundlage des fachlichen Gutachtens und einer genauen Prüfung der Kritikpunkte wird darüber entschieden. Gut, könnte man grundsätzlich erstmal sagen, okay, wenn jetzt irgend so ein dahergelaufener Ketzer da meckert, dass man erst nochmal eine zweite Meinung dazu einholt, ne? Andererseits sind ja aber die Argumente, die ich gebracht habe, so offensichtlich, dass man sich ja irgendwann schon fragen müsste, müssen die Artikel nicht vom Netz? Zumal ja hier, wie gesagt, auch die Position von nichtchristlichen Kindern geschwächt wird. Und wenn hier das erste Gebot mit Religionsfreiheit gegenübergestellt wird, dann ist ja eigentlich klar, dass das hier völlig voreingenommener, einseitiger Artikel ist, der eigentlich bei der Bundeszentrale für politische Bildung nichts zu suchen hat. Alleine schon, weil die halt nur die Gemeinsamkeiten suchen und nicht die Widersprüche. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört das ja jetzt vielleicht nicht hier, wo wir das aufnehmen, sondern vielleicht in näherer oder ferner Zukunft. Und ihr könnt dann ja mal alle nach Hanni Sauland gehen und nach Christentum googeln oder Bibel und Grundgesetz und dann gucken, ob da was geändert wurde. Und dann könnt ihr das ja hier in die Kommentare schreiben und uns alarmieren oder, weiß nicht, der Bundeszentrale für politische Bildung schreiben. Ich meine, wenn die jetzt einmal in einem Jahr immer noch die gleichen Mängel da hätten, die wir hier schon besprochen haben, dann müsste man da vielleicht nochmal bei Herrn Krüger der ehrlichen Haut anklopfen. Und von daher werden wir also beobachten, wie sich das Ganze entwickelt. Und vielleicht könnte man ja auch nochmal ein Thema über die anderen Artikel, die einseitig und eklatante Fehler enthalten, machen. Das war's von mir.
Ist eigentlich auch ein perfektes Schlusswort, aber Matthias, ich will schon das noch anhängen, dass ich das ganz großartig finde, dass du da wirklich, ich habe ja diesen E-Mail-Verkehr auch mitverfolgt, weil es in unserem Verteiler war, wie du dich da reingekniet hast und wie umfangreich und gut begründet diese E-Mails waren und du hast da immer noch einen nachgeschoben und so weiter. Und da hast du jetzt immerhin was erreicht. Also das ist ja jetzt auch nicht so oft, dass wir konkret was erreichen, sondern wir erzeugen ja normalerweise so ein Grundgefühl in der Gesellschaft, dass da vielleicht was nicht stimmen könnte. Aber dass man mal konkret was erreicht, das ist ganz selten. Und zwar sind jetzt die Texte im Moment noch nicht aktualisiert, aber sie haben gesagt, hier, ich habe sie hier schriftlich vor mir, in jedem Fall werden wir Teile der Texte aktualisieren, überarbeiten. Und wenn sie das jetzt sagen, oh, das ist uns nicht zu heiß, dann machen wir jetzt erstmal ein externes Gutachten und so weiter. So wird es halt gemacht in so einer Behörde. Da kannst du schon zufrieden sein. Finde ich schon echt ganz bemerkenswert und auch vorbildhaft, dass man da auch ruhig sich trauen sollte. Und wenn man da also sachlich und gut begründet argumentiert und auch mit den Argumenten, die wir ja hier auch ständig vorexerzieren, ne, dass das auch funktionieren kann. Das finde ich schon sehr, sehr toll. Aber vielen Dank, Matthias.
Gut, dann mache ich mir noch eine zweite Kerbe in den Mikrofonständer. Die erste war, als wir da Harald Lesch und diesen Theologen Schwarz korrigiert haben. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber da hat ja das ZDF tatsächlich danach das Video geändert, weil ich da irgendwas zu bemängeln hatte.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.